Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge im Profcast, meiner Realistenwerkstatt für digitale Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Und hier spreche ich regelmäßig aus erster Hand mit Gesprächspartnern oder wie aus fundierten Datenlagen. Das ist eine Folge, wo wir auf die Datenlage, auf eine konkrete Studie Zugriff nehmen. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Mein Name ist Gerald Lemke, ich bin Professor für digitale Medien und Medienmanagement und wir blicken heute auf ein Thema, das nahezu alle Unternehmen betrifft. 99,5% aller Unternehmen betrifft, nämlich die Zukunft des Mittelstands. Dieses Made in Germany, das war wohl einmal ein Gütesiegel, ein Versprechen für Qualität und Stabilität. So bin ich jedenfalls groß geworden in meiner Zeit. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass mein Vater oder auch mein Großvater mütterlicherseits auf mich zukam und sagte, hier, Junge, guck mal an, das ist in Deutschland produziert. Das hat eine besondere Qualität und der ganze Kram aus dem Ausland, das ist doch alles nicht so gut oder vielleicht sogar auch Müll. Doch dieses Versprechen, mit dem ich, meine Generation X, groß geworden ist, bröckelt. Nicht nur bei den Großkonzernen, sondern vor allem ja dort, wo das Herz der deutschen Wirtschaft schlägt, nämlich im Mittelstand. Das ist meine Herzensangelegenheit, darüber nachzudenken, wie wir diese große Masse und Tiefe an Wertschöpfung, die wir in Deutschland haben, weiter nach vorne bringen, damit sie nicht abgehängt wird. Also mich interessieren gar nicht so sehr die Großkonzerne, die global über andere Finanzsysteme verfügen als ein mittelständisches Unternehmen von 50 bis, sagen wir mal, 1000 Mitarbeitern. Und diese erwähnte aktuelle Umfrage, die zeichnet leider auch für mich als positiven Menschen ein düsteres Bild. Nämlich Deutschlands Schlüsselindustrie verlieren den Glauben an die eigene Zukunft. Es wurden also mehrere über, ich glaube, 160 Geschäftsführer und Inhaber in dieser Studie für diese Studie befragt. Und das ist jetzt nicht repräsentativ, aber es zeigt eine sehr gute Stichprobe aus dieser Säule unseres Landes. Und ich kann das nur ergänzen durch meine Engagements in den verschiedenen Wirtschaftsverbänden, in denen ich unterwegs bin, also beispielsweise beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft oder mit den entsprechenden Marketingleitern des Marketingclubs oder in den unseren verschiedenen meinen Businessclubs, in denen ich mich bewege. Aber was bedeutet das nun eigentlich für diese vielen mittelständischen Unternehmen, die 60% aller Arbeitsplätze stellen und immerhin mehr als die Hälfte, 55% der Wirtschaftsleistung erbringen? Ich möchte heute gar nicht so sehr über Probleme sprechen. Das gehört natürlich jetzt erstmal dazu, zu verstehen, in welcher Lage wir uns jetzt gerade aktuell Oktober, November 2025 befinden, weil das natürlich auch eine Auswirkung hat auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit natürlich auch auf die Konsumentwicklung im nächsten Jahr 2026. Ich will darüber hinaus aber vor allem hier über mögliche Lösungen sprechen, darüber einfach eine Struktur schaffen, eine Einordnung finden, die nicht in Anspruch hat, natürlich die alle Probleme des Mittelstandes natürlich sofort zu lösen. Das geht ja gar nicht, das kann ich auch nicht. Aber ich stelle mir die Frage, da ich auch selber unternehmerisch unterwegs bin, was kann jetzt denn eigentlich ein Mittelständler tun? Was kann so ein Typ wie ich tun? Was können andere tun, die ein Unternehmen leiten, die Businessmodelle entwickeln und weiterentwickeln, die in den letzten 40 Jahren durchaus sehr erfolgreich waren, aber mittlerweile, nicht so guter Stimmung sind, wie wir gehört haben. Was können aber auf der anderen Seite vor allem Dienstleister für diese Mittelständler tun? Und das betrifft natürlich all die, die im Bereich der Steuerberatung, der juristischen Dienstleistung, aber auch Berater, Trainer oder auch Coaches tun, damit sie gemeinsam kooperativ hier mit den Mittelständlern nach vorne kommen. Das ist die Frage. Am Ende, wie schaffen wir es gemeinsam, dass die Wirtschaft richtig gut weiterläuft? Ich gehe der Sache auf den Grund mit konkreten Handlungsempfehlungen für beide Seiten. Kommen wir zu der Studie zurück. Eine exklusive Umfrage des Allensbach-Instituts, die unter anderem auch das Handelsblatt in den letzten Tagen veröffentlicht hat, schlägt hohe Wellen. 169 Industrieunternehmen wurden befragt und die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, alarmierend. Mehr als die Hälfte der Unternehmen fürchtet, dass ihr Geschäft in den nächsten 12 Monaten, also bis Ende 2026, stagnieren oder sogar schlechter verlaufen wird. Jetzt lasst mich eine eigene Meinung reinbringen. Der Mittelständler per se ist nun kein Jammerlappen. Wenn der sagt, das läuft hier gerade nicht so gut, dann ist da ein ernster Kern dahinter. Aber natürlich wurden hier auch Mittelstandsunternehmen befragt, denen es durchaus sehr gut geht, die also auch selbst einen Rückgang von x Prozent des Umsatzes vielleicht erwarten, aber die damit nicht einer Insolvenz nachrutschen. Die also aufgrund von einer familiären, mittelstandsorientierten Rücklage- und Rückstandspolitik einfach Rücklagen haben, mit denen sie auch mal so eine Delle auffangen können. Aber nichtsdestotrotz ist alarmierend, dass wir in den letzten Jahren ja schon mit einem, sage ich mal, unterdurchschnittlichen Bruttoinlandsprodukt zu kämpfen haben einerseits, andererseits mit einer latent schleichenden Inflation. Und das entwertet einerseits Geld, es entwertet andererseits aber vor allem die Arbeit und es entwertet natürlich dann auch die Werte, die diese Unternehmer dann schaffen. Und diese Gemengelage führt dann eben nicht nur zu einer rein rationalen, zahlenorientierten Einschätzung des eigenen Geschäftes anhand von BWAs und Bilanzen gemessen, sondern natürlich auch zu einer emotionalen Einschätzung, in denen dann viele, die ein Geschäft vorangetrieben haben, jetzt merken, sie müssen mehr ackern als noch in den vergangenen Jahren. Und das macht einfach Scheißlaune. Die Zahlen spiegeln, wenn man die Zahlen jetzt wieder heranzieht, letztendlich aber nur die Spitze des Eisbergs wider. Denn was in der Studie nicht steht, erlebe ich ja auch zusätzlich in meinen täglichen Gesprächen mit mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Die Lage ist aus der emotionalen Perspektive noch dramatischer, als es tatsächlich die offiziellen Zahlen vermuten lassen. Und das macht die Sache für mich sehr dramatisch. Was sind das für Themen? Ich habe die Themen mir mal aufgeskribbelt, aufgeschrieben, habe sie in eine Struktur gebracht und habe die fünf größten Herausforderungen identifiziert. Die möchte ich ganz, ganz kurz skizzieren. Das erste ist der Fachkräftemangel. Der wirkt mittlerweile existenzbedrohend. Das ist nichts Neues. Aber während Großkonzerne mit attraktiven Paketen um Talente kämpfen, und das sehe ich ja bei meinen studentischen Absolventinnen und Absolventen im Bachelor- und Masterstudiengängen, da stehen die mittelständischen Unternehmen oft mit leeren Händen da. Arbeitszeiten von 11 bis 14 Uhr gibt es da nicht. Eine 2- bis 3-Tage-Woche gibt es da nicht. Eine 17- bis 25-Stunden-Woche flexibel mit Homeoffice gibt es da nicht. Ein Tesla-Dienstwagen gibt es da nicht. Das neueste iPhone gibt es im Mittelstand auch nicht. Und das Zwei-Zimmer-Büro, die Statussymbole von Firmenwagen bis iPhones über teure Laptops gibt es dort in der Regel auch nicht. Ein Maschinenbauer aus Baden-Württemberg sagte mir letzte Woche: Du Gerald, wir haben 15 offene Stellen für Fachkräfte. Bewerbungen? 3 in 6 Monaten. Wir schreiben aus, wir kriegen keine Bewerbung. Und die 3, die wir eingeladen haben, weil wir ganz happy waren, hey, da sind 3 Leute, die waren fachlich auch noch nicht nur ungeeignet, sondern völlig inkompetent für das, was wir hier machen. Das heißt also, diejenigen, die sich denn auch bewerben, bewerben sich blind in der breiten Masse. Aber man gewinnt eben nicht mehr die Personen, die man braucht. Das Problem, Mittelständler können nicht mit den Gehältern der Großkonzerne mithalten, das kommt dann noch dazu, und haben aber auch nicht die Strahlkraft eines hippen Startups. Sitzen denn meist in Baden-Württemberg irgendwo auf ein paar hundert Meter Höhe im Schwarzwald, sind ein Hidden Champion, aber keiner kennt sie. Tja, sie sind die Generation Sandwich, der Arbeitgeber. Die zweite Herausforderung ist die Digitalisierung. Natürlich mein Leib- und Lebenthema. Und hier wird es auch aufgrund der Datenlage und aufgrund der Aussagen besonders bitter. Während Großunternehmen ganze IT-Abteilungen haben, steht der mittelständische Geschäftsführer oft alleine da. Soll ich in KI investieren? Welche Software brauche ich wirklich? Und wem kann ich eigentlich vertrauen, wenn er mir irgendetwas anbietet? Ich habe auch vor kurzem einen Artikel oder einen Newsletter in meinem LinkedIn-Account laufen über das Thema KI-Berater, der eine wahnsinnige Resonanz erzeugt hat für meine Verhältnisse. Bitte einfach auf den Newsletter gehen über KI-Berater oder das einfach suchen, dann kommt man auf diesen Newsletter. Das Ergebnis summa summarum heißt, dass viele Mittelständler einfach weniger investieren oder in die falschen KI-Lösungen investieren. Und beides kann dann in einer wirtschaftlich bedrohlicheren Situation natürlich existenzbedrohend werden. Also wird erstmal gar nicht investiert. Es wird abgewartet. Was machen vielleicht die anderen? Und wenn es dann die eierlegende Wollmilchsau eines Microsoft 365 mit Copilot und ähnlichen Geschichten gibt, naja, dann kann man das ja vielleicht mal dazu buchen, aber auch nur, wenn ich es dann schnell wieder wegbuchen kann. So kommen wir da nicht weiter. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das Dritte sind natürlich die Energiekosten, die nicht nur seit dem Ukraine-Krieg besonders emporgeschossen sind, auch schon vorher, aber die insbesondere die energieintensiven Großbetriebe eben nicht nur die einzigen sind, die unter der Energiepreise leiden, sondern vor allem auch der mittelständische Bäcker heute das Dreifache für Strom zahlt als noch vor 3 Jahren. In 3 Jahren hat sich der Strom verdreifacht für den gewerblichen Bereich. Ein Metallverarbeiter überlegt ernsthaft, wie er mir bei einem Business-Frühstück-Treffen des Mittelständischen Verbandes für Mittelstandsunternehmen erzählte, die Produktion nach Polen zu verlagern. Mal wieder dorthin, wo die Kosten, aber eben nicht nur die Personalkosten, das ist gar nicht so das Thema, weil in Polen sind die Personalkosten nämlich auch gestiegen in den letzten Jahren, aber die Stromkosten, die Energiepreise sind dort äußerst gering. Man geht also nicht mehr wegen den billigen Arbeitskräften ins Ausland, man geht wegen der hohen Strompreise aus Deutschland weg. Produktion wird verlagert, Bruttoinlandsprodukt wird verlagert. Gut, innerhalb der EU fallen nun keine Zölle an, aber sobald ich dann außerhalb der EU exportiere, wir haben die Diskussion in China, in Asien, wir haben die Diskussion unter Trump in den USA, dann wird es auf einmal alles viel, viel, viel teurer und damit eben auch nicht wettbewerbsfähiger. Das heißt also, wer jetzt in den Hidden Champion-Status des Mittelstandes steigen will, steht vor höheren Mauern als das noch vor 3 Jahren.
Eine kurze Unterbrechung für eine wichtige Nachricht. Wenn dir dieser Podcast gefällt und dich inspiriert und dich bereichert, dann zeig doch bitte deine Wertschätzung im neuen Digitalzirkel für Macher im Mittelstand. Unter gerald-lemke.de/macher findest du exklusive Inhalte und unterstützt dazu auch noch meine Arbeit direkt. Jeder Beitrag, jede Stimme, jeder Mensch in diesem Zirkel zählt. Die URL gibt's auch nochmal unten in den Shownotes. Jetzt aber zurück zum Thema.
Die vierte Herausforderung ist etwas, was uns als Mittelständler natürlich auch tierisch nervt. Das ist einfach die Bürokratie. Also sobald du ein Unternehmen gründen möchtest oder starten möchtest, geht es schon natürlich etwas schneller, als das noch vor 20 Jahren war. Das ist schon so. Da hat die Bürokratie schon, sage ich mal, im Bereich der Startups schon etwas dazugelernt und will das also auch aktiv fördern. Und ich glaube, dass wir auch mit der aktuellen Regierung hier eine durchaus positive Impulse sehen. Und ohne jetzt ein Fan dieser Regierung sein zu müssen, aber es gibt positive Impulse in diese Richtung. Doch ein Mittelständler sitzt abends über den Formularen. Er sitzt über EU-Taxonomien, über das Lieferkettengesetz. Er sitzt auf der DSGVO. Die Bürokratielast wächst exponentiell gefühlt, aber die Ressourcen bleiben gleich. Jetzt brauchen Mittelstandsunternehmen bestimmte Mitarbeiterzahlen natürlich auch einen Datenschutzbeauftragter. Da könnte man sagen, du machst das wenigstens mit der DSGVO, aber der Rest bleibt dort. Ich kann davon nur ein Lied singen. Wir als Dienstleister mit meinem Steinbeiß-Transferzentrum arbeiten für sehr viele Mittelstandsunternehmen, häufig auch sehr große Mittelstandsunternehmen. Selbst die haben keine fachlichen Experten im juristischen Bereich. Da entscheidet der Betriebsrat noch, welcher Mitarbeiter welche Daten dann in das lokale ChatGPT des Unternehmens denn hochladen kann. Tja, das ist ja nicht der Fachmann. Das ist halt der, der den Mitarbeiter schützen will, was gut ist, aber der schützt halt eben nicht die Daten und er ist auch nicht gerade förderlich zwingend für das Geschäftsmodell, das sich durch solche neuen Technologien entwickeln kann. Und die fünfte große Herausforderung, von der ich immer wieder höre und auch diese Studie ganz deutlich herausgearbeitet hat, ist, dass über 60% der deutschen mittelständischen Unternehmen in den nächsten 10 Jahren vor einem Generationswechsel stehen. Der kommt nun auch nicht gerade überraschend, liebe Leute, aber 30% haben von denen keinen konkreten Nachfolgeplan. Das ist doch eine tickende Zeitbombe für die deutsche Wirtschaft. Und wenn man jetzt nochmal das Thema der Digitalisierung heranzieht, nach dem Motto, das mache ich nicht mehr hier mit der Digitalisierung, weil ich in 2 Jahren meinen Laden verkaufe oder weitergebe, das können meine Enkelkinder, Töchter oder sonst wer auch machen, das greift nicht mehr, weil die sind gar nicht da. Also passiert nichts. Das ist die Situation. Wir stehen also vor einer Lage, in der die handelnden Macher der Mittelstandsunternehmen auch schon Gas geben, aber ich nehme auch hier und da eine gewisse Lethargie wahr in der Weiterentwicklung. Und zwar ist es unabhängig von dem jeweiligen Alter. Und diese Lethargie führt letztendlich dazu, dass wir nicht mehr vom Sofa herauskommen, dass wir es nicht mehr schaffen, Netflix abzustellen und nun richtig anzupacken. Und das kann nicht sein. Die Allensbach-Studie hat nun konkret 3 Schlüsselbranchen herausgegriffen, die wir mal durch die Mittelstandsbrille betrachten. Das sind erstens die Automobilzulieferer. Hier kämpfen David gegen Goliath. Die großen Zulieferer wie Bosch oder Continental haben durchaus Probleme, aber sie haben auch Ressourcen. Anders sieht es bei den 2000 mittelständischen Zulieferern aus, die oft nur einen oder zwei Großkunden haben. Die Großproduzenten der Automobilindustrie, halt ein Mercedes, ein BMW, ein VW. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein Familienunternehmen aus dem Sauerland, das ich kenne, hat mal so schlappe 150 Mitarbeiter. Das ist schon ein Arbeitgeber in der Region. Das ist eine eher ländliche Region. Und die haben sich spezialisiert seit über 40 Jahren auf bestimmte Motorenteile. Ihr Hauptkunde, um jetzt keinen Namen zu nennen, ein deutscher Autobauer, reduziert die Bestellung plötzlich um 30%. Warum? Weil der CEO dort meint, jetzt müssen wir hier auch mal richtig auf Elektro umstellen. Obwohl wir immer wieder erfahren, ein CEO stellt auf Elektro um, dann wird er gefeuert, weil es nichts bringt wirtschaftlich. Dann kommt der Nächste, der sagt, wir machen wieder Hybrid, wird gefeuert, weil es nichts bringt. Dann kommt der Dritte, der sagt, wir bauen wieder Diesel, der bleibt vielleicht ein Jahr länger, weil es vielleicht noch was bringt. Und gleichzeitig aber gehen nicht nur die Bestellungen zurück für den mittelständischen Zulieferer, sondern auch noch die Preise. Durchschnittlich fordern die großen 15% Preisreduktion. Egal, natürlich bei gleichbleibender Qualität, ist klar. Und individuellen Anpassungen natürlich der Teile, also der Motorenteile beispielsweise. Dass das nicht gehen kann auf Dauer, ist völlig klar. Also es sterben eben nicht nur, oder besser gesagt, sie sterben ja nicht, Konzerne sterben nicht, aber Konzerne bauen sich um und der Mittelstand leidet darunter, sinkende Auftragslage, sinkende Preise. Und was kann jetzt so ein Mittelstandsunternehmen wie dieser Motorenbauer tun? Ich sehe da 3 Optionen. Das erste ist eine Diversifikation in andere Branchen. Er könnte beispielsweise überlegen, ob andere Branchen wie Medizintechnik und ähnliches, wo Feinmotorik auch gewünscht wird, durchaus eine Rolle spielt. Manche investieren sogar mittlerweile in die Rüstung. Ist ja nicht nur seit der Ukraine eine prosperierende Branche, fern jeglicher ethischen und moralischen Diskussion. Das zweite könnte sein, man einen Technologiesprung in dem Geschäftsmodell unternimmt, was den Motor angeht. Also dass man nicht mehr in Verbrennermotoren investiert, sondern in E-Komponenten. Das müssen nicht gleich ganz Elektromotoren sein. Die kriegt man woanders oder bauen die Großen mittlerweile auch selber. Aber es können bestimmte Komponenten sein, die diesen Motor mit weiteren Funktionen und Leistungsdaten entsprechend enrichen können, also anreichern können. Oder, last but not least, ich gebe einfach auf, mache die Bude zu oder ich verkaufe. Also, es gibt eigentlich nur Technologie zu nutzen oder zu diversifizieren. Das sind meine drei Optionen. Die meisten wählen Option 3, aufgeben und verkaufen. Und das bedeutet, es ist eine stille Deindustrialisierung. Das sieht also wirklich gar nicht so lustig aus. Denn als Mittelständler, der 40 Jahre Motoren baut, ist eine Diversifikation alles andere als einfach, weil er die Kontakte einfach nicht in die anderen Branchen hat. Und ein Technologiesprung, das habe ich ja auch schon erwähnt, was die Digitalisierung des Unternehmens angeht, das ist rückschrittlich. Da ist jeder halb abgestorbene Baum im Schwarzwald fortschrittlicher als so mancher Mittelständler. Liebe Kollegen, verzeiht mir bitte dieser pointierten Vergleich. Eine zweite Branche ist der Maschinenbau. Deutschlands Glanz und Gloria, insbesondere Made in Germany, kommt aus dem Maschinenbau. Der deutsche Maschinenbau lebte schon immer von der Perfektion. Das sogenannte German Engineering bedeutet ja 98-100% Qualität mit einer 100%igen Zuverlässigkeit in seiner Funktion. Aber diese Perfektion hat ihren Preis. Und das bezahlen wir in Zeit und vor allem in Geld. So erzählte mir ein mittelständischer Maschinenbauer aus Bayern, bei dem ich besucht habe. Also Gerald, weißt du, unsere chinesischen Konkurrenten liefern in 6 Monaten. Wir brauchen 18 Monate. Das ist 3-mal so lange. Die Chinesen liefern zwar nur mit 85% Qualität, wir mit 98, aber der Kunde kauft trotzdem beim Chinesen, weil der sofort liefern kann. Und jetzt kommt's. Und dann auch noch 60% weniger kostet. Das heißt, mit dem German Engineering werden wir langfristig keine Chance mehr haben. Bestimmte Branchen spielen da sicherlich eine große Ausnahme. Das ist sicherlich die Sicherheitsbranche. Also wenn ein Fahrstuhl beispielsweise gebaut wird in großen Häusern, dann müssen die natürlich 100%ig funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da als Bauherr dann eine, sage ich mal, 85%ige Qualität eines Chinesen kaufen würde. Aber sobald ich unter Kostendruck komme, ist das natürlich eine Option. Das heißt, wir stecken im Mittelstand in einem Dilemma. Was sollen deutsche Mittelständler also tun? Sollen sie ihre Qualitätsstandards senken oder gibt es vielleicht andere Wege? Eine offene Frage, zu der ich noch keine Lösung habe. Last but not least, die dritte Herausforderung sind die energieintensiven Betriebe. Also die vor allem die Energie brauchen. Hier stellt sich eigentlich nur die Frage Exodus oder Innovation. Während also beispielsweise große Chemiekonzerne, wie wir hier in Ludwigshafen haben, mit BASF über Verlagerungen nach Amerika diskutieren, haben mittelständische Unternehmen, die energieintensiv arbeiten, oft diese Alternative nicht. Kann nicht mit einem 150-Mann-Unternehmen dann nach Amerika gehen. Alleine die Kosten der Personalakquise und überhaupt insgesamt alles doch erstmal viel, viel zu teuer. Es sei denn, ich habe natürlich Großkunden dort. Wir sind im Mittelstand regional verwurzelt. Unsere Kunden sind sehr häufig noch vor Ort und nicht in Amerika. Ein Beispiel, eine mittelständische Gießerei in Nordrhein-Westfalen. Energiekosten haben sich, wie gesagt, auch dort verdreifacht. Verlagerung keine Option, weil die Kunden lokale Automobilzulieferer sind. Wie sieht die Lösung aus? Radikale Effizienzsteigerung und teilweise Eigenproduktion von Energie durch Solarenergie beispielsweise, was ja innovativ ist und was ja auch durchaus nachhaltig ist, was auch ein sehr guter Weg ist in diese Richtung. Aber die radikale Effizienzsteigerung geht nur über den größten Kostenblock, das ist Personal. Da ist der Mittelstand treu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, anders als Konzerne. Aber das muss dann halt über Prozesseffizienzsteigerung dann funktionieren. Lang genug gemeckert. Wie sieht es jetzt aus mit Handlungsempfehlungen? Also ich bin ja grundsätzlich immer auf der Suche nach Lösungen. Ich kann makropolitische, solche gesamtwirtschaftlichen Geschichten, wer kann das lösen? Wer das behauptet, ist ein billiger Berater auf der Suche nach schnellem Geld. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist, mit mittelständischen Unternehmen zu sprechen. Und ich habe aus diesen Gesprächen 7 sogenannte Überlebensstrategien identifiziert. Und die möchte ich kurz darstellen. In knappen Worten. Strategie 1. Gehe in die Nische statt in die Masse. Also vergiss einfach den Traum vom Weltmarktführer als Mittelständler. Werde lieber zum Hidden Champion in deiner ganz bestimmten Nische. Das Unternehmen RNA aus Aachen beispielsweise hat es gezeigt. Die bauen so Zuführsysteme für bestimmte Produktionsindustrieanlagen. Und Zuführsysteme sind einfach eine so winzige Nische, aber sie dominieren diese weltweit. Und da gibt es viele, viele Beispiele, auch in der Hotellerie, auch in der Industrie, die in der Lebensmittelbranche da sind. Da gibt es ein Unternehmen beispielsweise, die bauen Ananas-Schälautomaten ganz individuell. Also die Hilton-Gruppe, die Hotelgruppe von Hilton, kommt und sagen, wir haben weltweit 200 Häuser und da wollen wir jeden Morgen frische Ananas haben. Dann müssen wir hier tonnenweise Ananas schälen. Dafür bauen die ganz individuelle Maschinen, die die Ananas genauso zubereiten, wie sie das ihren Hotelgästen dann zur Verfügung stellen wollen. Eine Nische läuft wie geschnitten Brot. Konkrete Schritte? Ja, Portfolioanalysen. Wo sind wir wirklich einzigartig? Können wir vielleicht sogar, wenn wir mal in ein Massengeschäft abgedriftet sind, vielleicht wieder zurück in unsere Einzigartigkeit gehen und dieses Einzigartige noch besser, noch einzigartiger machen? Es vielleicht optimieren. Zweitens, investiere 80% deiner Ressourcen in diese eine Nische. 20 ist Innovation, ist okay, aber der Kern der Ressourcen soll in die Nische gehen. Und werde zum absoluten Experten technisch und beratend zu deinem Produkt. So baut man Nische aus. Vielleicht erzähle ich dem einen oder anderen Mittelständler da nichts anderes, aber viele sind in ihren Gehirngedanken, in ihren Geschäftsmodellen gefangen. Und da ist trotzdem das Bewährte und das Gute auch manchmal hilfreich. Die zweite Strategie ist das mit der Digitalisierung. Also liebe Leute, liebe Mittelständler, glaubt nicht den vielen KI-Beratern da draußen in der Welt, dass ihr jetzt alles durchdigitalisieren müsst. Nein, das müsst ihr nicht. Denn nicht jeder Mittelständler braucht KI, aber jeder braucht digitale Grundlagen. Deswegen drei Stufen Digitalisierung könnte so aussehen. Erste Stufe Basis schaffen, mal vielleicht anfangen, die eigene Webseite mal richtig auf Vordermann zu bringen. Da fängt es schon an, wenn ich mir eine Webseite eines Unternehmens angucke, wo ich sage, warum haben die sowas? Weil man sowas haben muss, weil man so etwas haben muss, weil irgendeiner gesagt hat, du musst sowas haben, hat null Funktion, nichts. Zweite Stufe, Prozesse optimieren. Also lassen sich wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Hier sind wir mit der KI beispielsweise massiv unterwegs. Drittens, Innovationen wagen. Auch wenn ich jetzt 80% in die Nische investiere, kann ich von diesen 80% Budget natürlich durchaus auch in dieser Nische bestimmte Innovationen nach vorne bringen. Also beispielsweise das Anreichern von künstlichen Intelligenzanwendungen und Sensoren, um ein Produkt besser und mehr Usability zu schaffen, beispielsweise für den Kunden. Also da muss man genau schauen, wo es wirklich Sinn macht und muss sich das Portfolio genau angucken. Beispiel, ein Handwerksbetrieb digitalisiert nicht nur jetzt seine Produkte, was schon echt krass ist, sondern vor allem die Kundenkommunikation. Es geht also gar nicht so sehr darum, dass er jetzt, er baut also beispielsweise Küchen und Möbel und solche Sachen auf individuellen Wunsch. Die werden jetzt teildigitalisiert. Es geht ihm aber vor allem um die digitale Kundenkommunikation. Es gibt digitale Online-Buchungen, digitale Kostenvoranschläge, automatische Rechnungserstellung für den Kunden, automatische Angebotserstellung für den Kunden. All das haben wir supported. Das Ergebnis 30% weniger Verwaltungsaufwand. Ja, 30% mehr Zeit, 30% weniger Arbeit. Dafür kann dann die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter anderes tun, neue Kunden wieder ansprechen, etc. etc. Die dritte Strategie, die ich rausgearbeitet habe, ist das Thema des Fachkräftemangels. Employer Branding ist so das neue deutsche Wort für den Mittelstand. Und da ist natürlich klar, wir können jetzt mit Google-Gehältern da nicht konkurrieren. Dann konkurrieren wir halt mit anderen Werten, nehmt nicht mit Kohle. Also wir können anbieten eine sinnhafte Arbeit in einem familiären Kontext. Zeigen Sie doch den Bewerbern, wie wichtig die Arbeit wirklich ist, welchen Sinn sie für die Kunden erzeugt. Ganz wichtig ist die persönliche Weiterentwicklung. Jeder Mitarbeiter bekommt eine individuelle Förderung. Drittens ist die Work-Life-Integration. Man kann von diesem Begriff Work-Life halten, was man will. Bedeutet aber nichts anderes als Flexibilität, statt 40, 45 Stunden im Großraumbüro zu sitzen. Da geht doch was, liebe Leute. Und zeigt doch, dass ihr auch Verantwortung delegieren könnt, indem ihr nämlich schneller echte Verantwortung einfordert und fördert, als es im Konzern jemals der Fall sein kann. Also schafft mit Werten und mit Sinn und mit Flexibilisierung Attraktivität für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und eine vierte Strategie ist dann Resilienz. Resilienz, wow, wie kann man Resilienz schaffen? Wie kann man sich also schützen und wieder zur Stärke und noch stärker werden? Das sind ja zwei Geschichten. Also sich schützen vor Angriffen des Wettbewerbs einerseits, Schutzfunktion, und andererseits dann gleichzeitig noch mehr Stärke gewinnen für seine eigenen Produkte. Leute, das ist die Königsdisziplin. Resilienz nämlich durch Diversifikation. Da gibt es einmal die Kundendiversifikation, dass man also maximal nur 30%, also ein Drittel Umsatz mit einem Kunden macht. Nicht 90% mit einem Kunden, weniger. Also mehr auf den Großkunden, auf die Großkundenakquise geht. Viele sind da schon unterwegs, aber viele eben halt auch nicht. Dann Branchendiversifikation, die ich schon angesprochen habe. Gibt es andere Branchen, in denen man mit seiner Nische vielleicht auch über Innovationsdenken und Innovationsgebaren ja vielleicht tatsächlich neue Zielgruppen und Kunden ansprechen kann? Dann die geografische Diversifikation. Es muss ja nicht China oder Amerika sein, aber es eben nicht nur Deutschland. Dachregion wäre ja schon mal ein Anfang. Europa ist offen. Und eine Produktdiversifikation, eben seine Entwicklung in dem Produktportfolio auf mehrere Standbeine entsprechend zu stellen. Tja, da bleibt einem schon die Luft weg, wenn jemand das hört und sagt, oh Gott, was machen wir denn da jetzt alles? Tja, was können nun Dienstleister besser machen? Also die, die ja für die Mittelstandsunternehmen arbeiten. Das erste, absolut kein Buzzword-Bingo mehr. Klartext sprechen. Begriffe wie Digitaltransformation, agile Methoden, Change Management müssen Mittelständler nicht wissen. Die fragen nur, was kostet es und was bringt es mir und wie lange dauert es? Antworten müssen da drauf. Es dürfen keine theoretischen Lösungen mehr herumgeseiert werden, sondern es muss ein konkreter, unmittelbarer Praxisbezug erzeugt werden. Viele Berater haben ja noch nie ein Unternehmen geführt, die wissen ja gar nicht, wovon sie da reden. Das muss man einfach mal so sagen. Und dann kommen manche dann auch an, selbst wenn sie Kleinunternehmen sind, weil sich dann die Inhaber der Startups, die früher bei SAP waren, jetzt selbstständig gemacht haben, die verkaufen auf einmal SAP-Lösungen als Kleinunternehmen an einen 50-Mann-Betrieb. Das ist ein Ferrari für den Straßenverkehr. Was soll das? Kann keine Sau fahren, die 350, ja? Also, was können die besser machen? Als Dienstleister oder was können wir insgesamt besser machen? Da wurden mir Tipps gegeben aus den Gesprächen. Erste Empfehlung ist, entwickelt doch mittelstandsspezifische Lösungen. Also Software beispielsweise, die klein ist, mit der man mitwachsen kann und die dann durch das Mitwachsen auch skalierbar sein kann. Somit kann man es als Dienstleister mit einem Unternehmen gemeinsam entwickeln und entwickelt dann daraus nach dem Kundenauftrag das mit Unternehmen 2 beispielsweise weiter und skaliert dann die Entwicklung seiner Software beispielsweise. Eine Moduleberatung kann oder ist absolut notwendig, wie ich finde. Keine Pauschalberatung und auch nicht alles auf einmal. Also du musst jetzt hier irgendwie deinen ganzen Laden auf KI umstellen. Da sagt ein Mittelständler, ja, du kannst mich auch mal. Also eine modulare Beratung anbieten und einzelne Use Cases und Workflows herausgreifen. Klingt einfach. Ich sehe schon die ersten KI-Berater, die dieses Video denn hier sehen, die sagen so, ja, wir machen jetzt modulare Beratung und wir machen nicht alles auf einmal, sagen die dann und sagt der Mittelständler, okay, das spricht mich schon an. Aber Leute, ihr müsst das natürlich auch halten. Das heißt, ihr braucht ganz viel Mittelstandsempathie und die Sprache des Mittelstandes. Damit sind wir bei der zweiten Empfehlung. Konkrete Zahlen liefern und messbare Ergebnisse. Keine Rhetorik. Sprechen Sie also das Mittelstandsdeutsch. Keine Rhetorik. Wir wollen hier Pragmatismus statt Perfektion. 80% Lösungen, die funktionieren, anstatt an den letzten 20% herumzudoktern, bis uns der Markt überholt hat. Das geht nicht. Und wir brauchen in der Innovationsbetrachtung einfach schnelle Erfolge, die sogenannten Quick Wins. Wir brauchen, wenn wir etwas Neues machen, in 90 Tagen erste Ergebnisse. Bringen die nichts, muss man gucken, ob das Projekt so richtig gelaufen ist, ob und welche Einflussfaktoren dieses Ergebnis oder eben Nicht-Ergebnis entsprechend beigetragen haben. Und das ist schon dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Das bedeutet, wenn man die ersten beiden Empfehlungen schon so sieht, dann entwickeln wir uns als Dienstleister zu einem Sparingspartner. Mittelständler brauchen nämlich keine Berater, das ist ja Blödsinn. Die brauchen Sparingspartner. Die brauchen langfristige Beziehungen, keinen kurzfristigen Impact. Die wollen nicht ein Projekt machen, sondern Partnerschaften eingehen. Und die Beratung soll ehrlich sein. Das heißt, man darf da auch mal Nein sagen und sagen, das mache ich jetzt nicht mehr als Berater oder beziehungsweise als Dienstleister. Und vor allem die Praxiserfahrung ist unglaublich wichtig. Berater, die selbst noch nie ein Unternehmen geführt haben, kommen einfach nicht in mein Mittelstandsunternehmen rein. Punkt aus, fertig. Die wissen nicht, wovon sie reden. Ja, und dann haben wir gemeinsame Lösungsansätze natürlich auch. Also, man könnte, so machen wir es beispielsweise an der Uni, dass ich sondern wenn es ein bestimmtes Thema gibt. Also beispielsweise hatten wir mal ein Thema Entwicklung von kundenorientierten Chatbots. Da hat ein Unternehmen gesagt, ja, sowas hätte ich gerne. Sagt er, fragt mich das Unternehmen, was kostet das, was bringt das und wann ist fertig? Sage ich, ja, es kostet so und so viel, das bringt dies und das ist dann fertig. Sagt er, oh, das ist aber schon noch mehr, als ich eigentlich investieren bereit bin. Ich möchte es eigentlich erstmal nur testen. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Projekt mit anderen Unternehmen gemacht. Ich habe noch 3 weitere Unternehmen noch angesprochen, die dann mitgemacht haben. Wir haben uns die Kosten geteilt. Alle 4 haben denselben Chatbot gekriegt. Dann ging es natürlich an die Individualisierung. Das wurde nochmal extra bezahlt. Das fand ich sehr, sehr fair. Aber ansonsten war die Grundlagenentwicklung gemeinsam. Toll. Technologietransfer. Wir haben uns gefühlt wie ein Startup-Inkubator sozusagen. Und ja, das funktionierte hervorragend. Was auch noch sehr gut ist, Wissensaustausch. Wo man sich gemeinsam trifft, zu regelmäßigen oder unregelmäßigen Zeitpunkten. Das kann auch durchaus online sein, wo man Best Practices teilt. Was tue ich regelmäßig jeden Monat? Unter anderem auch in unserem Mittelstandszirkel, wo wir uns auch regelmäßig treffen und uns austauschen, entweder offiziell oder auch inoffiziell. Also all die, die in diesem Zirkel mit drin sind, haben Zugang zu Best Practices. Daraus können wir besprechen, ob es mögliche gemeinsame Standards vielleicht gibt, um die Effizienz zu steigern. Oder wir haben natürlich auch eine Stimme beispielsweise zu Dienstleistern durch die kollektive Verhandlungsmacht gegenüber Lieferanten. Das ist schon ganz cool. Ja, also es gibt unglaublich viel zu tun. Die deutsche Wirtschaft steht vor einer großen oder wenn nicht sogar vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber, und das ist wichtig, wir sind nicht hilflos. Mittelständler sollen endlich aufhören zu jammern und anfangen zu handeln, machen und nicht reden. Nischendominanz ein Thema, smarte Digitalisierung ein Thema, Kooperation angehen ein Thema. Alles ist da, alle Ressourcen sind da. Die Werkzeuge sind auch da, also nutzt sie. Und für die Dienstleister hört endlich auf, Konzernlösungen an Mittelständler zu verkaufen. Entwickelt echte Mittelstandslösungen, werdet zum Sparingspartner, nicht zum Theoretiker. Wer will das schon? Und last but not least natürlich auch die Politik. Leute, nicht mehr so viel reden, anfangen zu handeln. Bitte, bitte, baut wirklich Bürokratie ab. Nicht nur im Koalitionsvertrag, sondern auch wirklich in der Realität. Macht die Energie wieder günstiger und tragt dazu bei, dass Fachkräfte in Deutschland vermittelt werden können und gegebenenfalls auch außerhalb Deutschlands aus Europa gewonnen werden können. Das ist alles kein Rocket Science, das ist gesunder Menschenverstand. Die gute Nachricht bleibt, Deutschland hat den besten Mittelstand der Welt. Victory. Wir sind flexibel, wir sind immer noch innovativ und wir sind stark verwurzelt. Und wenn wir die richtigen Weichen stellen, dann können wir das nicht nur überleben, sondern auch noch stärker werden. Die schlechte Nachricht ist, Die Zeit läuft uns davon. Jeder Monat, den wir mit Diskutieren verbringen, ist ein verlorener Monat. Und darum mein Appell. Fangen wir heute an, nicht morgen, nicht nächste Woche. Fangen wir heute an. Heute nach diesem Video ausmachen, 10, 15 Minuten Fenster aufmachen, Luft schnappen und dann überlegen, was mache ich jetzt mit dem, was mir der Typ da erzählt hat? Ruft von mir aus einen Berater an, der eure Sprache spricht. Entwickelt mit eurem Dienstleister eine echte Mittelstandslösung, individuell. Und engagiert euch auch gerne politisch. Das ist meine Meinung. Und jetzt, was denkst du darüber? Ist der deutsche Mittelstand wirklich noch zu retten? Habt ihr eigene Erfahrungen gemacht? Gerne die Meinung und die Kommentare in die Kommentare schreiben. Ich bin super gespannt auf die Perspektive. Bis zum nächsten Mal in diesem Forum. Ciao.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Lust auf mehr, mehr Tiefe, mehr exklusive Inhalte, mehr von dem, was ihr an diesem Podcast liebt? Dann habe ich eine wundervolle Nachricht für euch. Im Digitalzirkel für Macher im Mittelstand erhaltet ihr Zugang zu ganz besonderen Extras, die es nirgendwo anders zu finden gibt. Mit deiner Mitgliedschaft bist du nicht nur Unterstützer, sondern Teil eines inneren Kreises. Du hilfst, die Qualität und Unabhängigkeit dieses Formats zu sichern und ermöglichst es mir, noch spannendere Projekte umzusetzen. Schau vorbei unter gerald-lemke.de/macher. Wähle dein Paket, das am besten zu dir passt, und werde Teil dieser wachsenden Community. Ich kann es kaum erwarten, dich dort zu begrüßen.